Natürlich sehen wir uns nach dem Himmel, mehr oder weniger, aber das, was der Liederdichter ausdrückt, ist, dass er denkt, dass er in den Himmel kommt, wenn er stirbt oder wenn der Herr kommt. Und er war leider in der ersten Stunde heute nicht dabei, wo er gelernt hätte, dass wir jetzt schon im Himmel sein können, oder? Darum geht es gerade. Ich möchte mal ein ganz schwaches Beispiel nennen. Es geht jetzt auch gar nicht um mich, aber um mal deutlich zu machen, wie man in anderen Welten lebt als die Leute um uns her. Wir haben auf dem Eier halt eine Bootsstation und letzten Sonntag kam ein Mann an, nachmittags, und wollte zwei Stand-Up-Paddle ausleihen, also so eine Boards. Und da habe ich gesagt, nee, wir haben Sonntag zu. Und dann sagt er, na, Sie sind schön blöd, Sie könnten ja gerade Sonntag richtig Kohle machen. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Da sagt er, Sie sind der Erste, dessen Ziel es nicht ist, Kohle zu machen. Und da war ich natürlich nicht geistig genug, ihm dann sofort eins drüber zu hauen und zu sagen, ich komme ja auch aus einer anderen Welt. Also fromm war ich dann doch nicht. Aber irgendwo habe ich gemerkt, hier treffen irgendwo zwei Welten aufeinander. Es ist wirklich nicht mein Ziel, jedenfalls nicht am Montag, am Sonntag Kohle zu machen, sondern ich habe am Sonntag was vor, was einfach besser ist und wichtiger ist. Können Sie sich das nicht vorstellen? Und er merkt nicht, dass er mich anguckt, als müsste er jetzt einen Arzt rufen. Das ist irgendwas, der Junge tickt nicht richtig. Ja. Und das meine ich damit, dass wir haben doch eine andere Zielsetzung. Also es gelingt mir nicht immer, ja, logisch. Jetzt kommen wir zu einem Vers. Ich gönne mir jetzt den Luxus, eine Stunde mit einem Vers zu verbringen. Wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir im Vers 3, dass das Volk eine Standortbestimmung hat. Und dann steht im Vers 4, nachdem er Sihon geschlagen, den König der Amoriter, der zu Hesbon wohnte, und Og, den König von Basan, der zu Astaroth und zu Edrei wohnte. Und das ist uns eine Hilfe, jetzt ganz praktisch zu lernen, wie können wir in das Land kommen? Wir kommen in das Land, wir lernen in diesem Land zu leben und auch in diesem Land zu denken. Und im Übrigen möchte ich euch noch einen Vers sagen, der auch oft missverstanden wird und den ich sehr schön finde. Und da steht in Hebräer 2, weil das auch ein Vers ist, der uns herausfordert, wenn man ihn in Ruhe liest und wenn man darüber nachdenkt. Und in Hebräer 2, Vers 9 steht Folgendes. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Frage, für wann gilt das? Du warst noch nicht dran. Ja. Nein, Raffi, du kannst weiter. Nein. Nein. Ja, genau. Du denkst es nicht nur, es steht sogar so da. Es steht einfach so da. Und ich sage manchmal provokativ zu Geschwistern, die sagen, ach, was wird das herrlich sein, wenn wir den Herrn sehen. Ich versuche uns gegenseitig zu ärgern, indem ich sage, du kannst ihn doch jetzt schon sehen, oder? Wir sehen aber Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ist das mystisch? Es ist nicht mystisch. Wir sehen den Herrn wirklich. Und ich wage zu behaupten, dass ihr alle schon den Herrn gesehen habt. Mit euren Herzensaugen, im Glauben, in unserer geistlichen Realität, wenn wir im Himmel sind. Und wenn du das Wort Gottes liest und du kommst an einen Vers wie Psalm 72, Vers 78, oder du kannst jetzt Verse nehmen, was du willst. Ich meine natürlich Psalm 78, Vers 72. Und da steht, er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Und dann siehst du deinen Herrn und dann siehst du seine Hände. Und dann merkst du, das sind Hände, die können keine Fehler machen. Da fällt kein Geschirr runter. Da geht nichts kaputt. Der Herr ist geschickt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der bewusst seinen Namen verschweigt, der sagt jetzt den Juden, die so auf das Sichtbare getrimmt waren und denen plötzlich das Sichtbare weggenommen wird, jetzt provoziert er sie und er sagt, ihr seht aber trotzdem Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und ich kann mir die Juden vorstellen, wie die gesagt haben, ja wie denn? Der Tempel ist weg, Jesus ist weg, alles was wir hatten an sichtbaren Dingen ist ja alles weg. Und jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, der die ganze Zeit von Glauben redet. Kapitel 11 ist das Glaubenskapitel. Ihr seht Jesus. Versteht ihr das? Manchmal denke ich, wir müssen irgendwie eine Tür aufmachen und wir müssen dieses neue Land wirklich mal betreten. Und jetzt haben wir gelesen von zwei Königen, von Sihon und Og. Die müssen wir besiegen. Und das möchte ich gerne anwenden und euch einen Erklärungsvorschlag machen, was sie bedeuten könnten und wo diese beiden Könige sich befinden. Das Volk hält sich auf östlich des Jordan. Das war ein Gebiet, wo welche Stämme sich dann anschließend sesshaft gemacht haben?
Ein Teil von Menasse.
Sehr gut. Und den letzten Stamm überlassen wir Nico. Gad, genau. Die beiden Stämme wollten dort bleiben. Sie waren nicht bereit, in das Land zu ziehen, sondern sie blieben auf einem Gebiet, was östlich des Jordan lag. Sie sind nicht durch den Jordan gegangen. Und man könnte dieses Gebiet bezeichnen mit unseren irdischen Segnungen, die wir haben. Wir haben himmlische Segnungen und wir haben irdische Segnungen. Irdische Segnungen sind alle Beziehungen, die wir haben auf der Erde, unsere Ehe, unsere Familie, Gesundheit, ich glaube auch die Schöpfung. Alles das, was wir auf der Erde genießen dürfen, was uns Gott auch gibt zum Genuss, aber was wir für ihn gebrauchen sollen. Und auf diesem Gebiet befinden sich jetzt zwei Könige, nämlich der König von Sihon und der König von Og. Und die stehen für ein Prinzip, und wir wollen kurz nachschauen, wofür sie stehen. Dazu können wir aufschlagen, 4. Mose 21, Vers 23, aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen, und Sihon versammelte all sein Volk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahaz und stritt wieder Israel. Dann hat Israel es geschlagen und dann lässt sich der Sihon besingen. In Vers 27, man hat Gedichte über ihn geschrieben. Man könnte sagen, dass der Sihon für ein Lebensprinzip steht, was man ganz gut Selbsterhöhung nennen könnte oder Egoismus. Er macht sich selbst groß. Der zweite, das ist der Og, den finden wir in 5. Mose 3. Da ist die Anwendung noch deutlicher. Vers 11. Denn nur Og, der König von Basan, war vor dem Überrest der Riesen übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein Bett von Eisen, ist es nicht in Rabba, der Kinder Ammon. Seine Länge misst 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach dem Ellenbogen eines Mannes. Und dieses Bett, das ist schon witzig, wenn man einem Menschen nur als typisches Merkmal sein Bett genannt wird, ist einfach ein Zeichen für Selbstsucht. Und jetzt können wir überlegen, was es für uns bedeutet. Wir sind auf dem Weg durch die Wüste, wir kommen an den Jordan und wir möchten gerne in das Land. Und wir müssen zwei Feinde besiegen. Das sagt 5. Mose 1, Vers 4 ganz deutlich. Wir werden in das Land kommen, nachdem wir Sihon geschlagen haben und nachdem wir Og geschlagen haben. Es ist nicht so, dass Gott uns alles schenkt und hinlegt und wir müssen nichts dafür tun. Es gibt auch ein Prinzip in der Schrift, dass jede Segnung mit Verantwortung verbunden ist. Und schreibt euch das bitte auf. Wir brauchen oft in der Schriftauslegung eine Balance. Und wenn wir eine Sache zu stark betonen, dann werden wir die andere Sache sehr stark vernachlässigen. Aber Segnungen sind immer mit Verantwortung verbunden. Beispiel meine Ehe. Ich bekomme eine Frau geschenkt und die ist wirklich super. Und jetzt kann ich 50 Jahre feiern und machen, was ich will. Oder ich kümmere mich um meine Frau, wenigstens ein bisschen, und pflege sie und pflege meine Beziehung. Und genau das will Gott. Gott sagt in Epheser 5, dass wir schuldig sind, unsere Frauen zu lieben. Und das ist immer so. Du kriegst was geschenkt und Gott sagt dann hinten drauf, das ist die Verantwortung, die ich damit verbinde. Und jetzt sagt Gott, da ist das Land, komm rein. Aber du musst vorher zwei Könige besiegen. Das ist wie so ein Computerspiel, ja. Und diese Könige heißen Sihon und Og. Und wenn wir darüber mal ein bisschen nachdenken, dann merken wir, dass diese beiden Könige so hochaktuell sind. Der Sihon gebraucht irdische Segnungen, um sich selbst einen Namen zu machen. Wir dienen damit nicht dem Herrn, sondern uns selbst. Und das ist tödlich. Wenn wir uns erhöhen, wenn wir berühmt werden wollen, wenn wir die Ehre für uns haben wollen, dann verunehren wir den Herrn und wir werden nicht in das Land kommen. Und vielleicht kann man das mal so anwenden, nur der Demütige kommt in das Land. Und wenn du darüber nachdenkst, dann siehst du, dass das ein Prinzip ist, was sich durch die ganze Schrift zieht. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und unser Problem ist heute, dass wir in einer Zeit leben, wo der Mensch sich so groß macht, wo er so arrogant geworden ist, wo er vor nichts zurückschreckt. Das ist nicht nur bei Trump so, das ist auch bei den kleinen Leuten so, die gerne groß sein wollen. Und genau in der Welt werden wir groß. Wir reden gerne von uns, was wir alles tun, wo wir überall waren, unter welchem Segen wir gewirkt haben. Und es ist so erbärmlich, als dass wir lieber uns klein machen, damit Gott uns groß machen kann. Und das ist so ein Beispiel, ein positives Beispiel, vielleicht können wir das mal kurz anschauen, damit ihr besser versteht, was ich meine, ist Levi. Lukas 5, Vers 27. Levi übergibt sein Leben dem Herrn. Nach diesem ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und alles verlassend stand er auf und folgte ihm nach. Und wenig später treffen wir den Levi wieder, wie er dem Herrn mit seinem Boot dient. Da könnte man denken, na, was ist das, Levi? Hast du nur alles verlassen oder hast du nicht alles verlassen? Aber der Levi benutzt nicht die Dinge, die Gott ihm an irdischen Dingen gegeben hat, um sich selbst zu erhöhen, sondern er gibt sie in die Hände des Herrn. Und dann ist das Interessante, dass der Herr sie ihm wieder zurückgibt. Er sagt, du kannst dein Boot wieder nehmen, solange ich in deinem Boot predigen kann. Dann ist es okay.
Simon.
Entschuldigung. War das nicht Levi?
Levi war der Zöllner.
Stimmt. Wie komme ich auf Levi? Entschuldigt, es war Simon. Ja. Das heißt, wir haben Dinge von Gott geschenkt bekommen und wenn wir sie benutzen, um uns selbst groß zu machen, werden wir nie in den Genuss unserer geistlichen Segnungen kommen. Warum nicht? Weil wir im Weg stehen. Weil es ist auch ganz logisch zu erklären. Ich finde, das ganze Denken ist so schlüssig. Wenn ich nämlich meine geistlichen Segnungen wirklich genießen will, bestehen diese geistlichen Segnungen im Wesentlichen aus einer Person. Und diese Person ist Christus. Und wenn ich Christus genießen will, muss ich selber klein werden. Wir beide passen nicht zusammen auf den Sockel. Versteht ihr das? Und ich muss klein werden, damit er groß werden kann. Es gibt einen herrlichen Vers in Römer 3, Vers 27. Da gibt es einen schriftgemäßen Ausschluss. Da steht, wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Es gab ja schon mal Ausschlüsse, die waren vielleicht nicht so ganz zwingend. Und da hat man auch manchen Fehler gemacht, aber wenn man den Ruhm ausschließt, dann weiß man sich immer auf der sicheren Seite. Da hat man nie einen Fehler gemacht. Lass uns doch den Ruhm ausschließen. Aber wenn wir ehrlich sind, fällt uns das schon ganz schön schwer, oder? Wir definieren uns ja auch über unsere Erfolge gegenseitig. Aber wenn das wirklich deine Identität ausmacht, was du geleistet hast, dann kommst du nicht in das Land. Dann hast du auch den Sihon noch nicht geschlagen. Also wirklich mal ehrlich zu sagen, wenigstens zu sich selbst, ich bin nicht wichtig. Man kann das ja mal als Mann wenigstens vor dem Spiegel üben. Ich bin nicht wichtig. Und dann irgendwann zu verstehen, dass das ja wahr sein könnte, dass ich wirklich nicht wichtig bin. Dass Gott jeden anderen benutzen kann, wahrscheinlich jeden anderen wesentlich besser. Es hängt nicht an uns. Auch Gottes Pläne hängen nicht an uns. Und ich finde es so angenehm, mit Menschen zusammen zu sein, die nicht beständig darauf aus sind, sich irgendwie herauszustellen. Das provoziert dann auch so einen Wettbewerb. Ja, dann automatisch macht man dann mit und dann bist du bescheuert. Ja. Also, es geht doch überhaupt nicht um mich. Der Sihon gebraucht irdische Segnungen. Und da frage ich mich mal, die wir alle schon sehr gesegnet sind mit irdischen Segnungen, ob wir nicht in der Gefahr stehen, dass wir Dinge, die Gott uns gibt, in seiner Güte und in seiner Gnade, da meine ich gar nicht mal so unbedingt Geld mit. Ich meine auch unsere Häuser, unsere Autos, unsere Zeit, alles, was wir so an Equipment haben. Wenn wir das wirklich für den Herrn geben würden, noch mehr für den Herrn geben würden, dann würden wir auch irgendwie besser verstehen, wie gut es ist, himmlisch zu leben. Der Ock, das ist der mit dem großen Bett, der befriedigt einfach seine eigenen Bedürfnisse. Das ist ein Egoist. Und wir haben jetzt gestern im Rhein-Main-Konferenz über Egoismus nachgedacht. Und ich möchte, auch wenn das für die, die da gestern dabei waren, einfach nochmal eine Wiederholung ist, einfach mal ein paar Stellen mit euch lesen, wo ich denke, dass die Patriarchen zum Beispiel alle egoistische Züge getragen haben. 1. Mose 12 zum Beispiel, Vers 13, da sagt der Abraham zu seiner Frau, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohlgehe. Das ist so der Todesstoß, wenn so einer ankommt, bei jeder Eheberatung. Also glaubst du wirklich, du könntest heiraten, damit es dir dann besser geht? Dann hör auf zu heiraten. Es hat keinen Sinn. Sondern heirate bitte, damit es dem anderen besser geht. Und das hat Abraham nicht so gut verstanden. Der Jakob, der war so ähnlich, der hat ständig ich, meiner, mir, mich, oder vorher war es schon der Isaak, vielleicht können wir 1. Mose 27 noch lesen. Dann sagt er im Vers 3, nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher, deinen Bogen und gehe hinaus aufs Feld, erjage mir ein Wildbret, bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe, bringe es mir her, damit ich esse und meine Seele dich sterbe, segne, ehe ich sterbe. Also auch Isaak war leider purer Egoist und dazu noch in Unkenntnis darüber, wann er sterben würde. Er hat noch lockere 40 Jahre gelebt hinterher. Aber er war so erfüllt von seinem Denken, dass alles, was passieren muss, das muss um ihn gehen. Das war so ein Ock mit einem Riesenbett. Und ich finde es so frustrierend, wenn Brüder älter werden und wenn sie dann sagen, also ich sterbe jetzt und was ich jetzt brauche, ist nochmal eine ordentliche Mahlzeit. Das kann doch nicht ihr Ernst gewesen sein oder auch nicht Isaaks Ernst. Und seine Familie ist dann wirklich eskaliert. Und der Jakob, der setzt dem allen noch ein Punkt auf. Er sagt in 1. Mose 28, Vers 20, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Gottes, so soll der Herr mein Gott sein. Er macht Gott auch so ein Deal-Angebot. Er war ja so ein Händler, ein Betrüger. Und obwohl Gott ihm schon vorher alles gegeben hat, er hat ja 3 Verse vorher gesagt, ich werde dir alles geben. Das ganze Land gehört dir. Ich werde dich behüten. Ich werde dich bewahren. Ich werde dich zurückbringen. Und dann holt der Jakob sofort ein Papier raus. Machen wir gleich mal. Machen wir schriftlich. Und dann gibt er Gott ein gnädiges Angebot, wann er sein Gott sein darf. Und das schaut dem Fasser den Boden aus, oder? Wie hat Jakob gedacht? Er hat gedacht, er könnte Gott irgendwie einen Vorschlag machen. Und so kommen wir beide zusammen. Ja? Ich brauche Klamotten aus H&M und ich brauche dieses und jenes. Und wenn du das alles machst, dann sollst du mein Gott sein. Und es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Gott ihn hat fallen lassen, sondern er ist mit ihm weitergegangen. Und er hat Jakob ans Ziel gebracht. Und das finde ich so schön. Also Ock befriedigt seine eigenen Bedürfnisse mit seinem großen Bett. Jetzt wollen wir in das Land und wir müssen beide Könige schlagen. Und ich muss euch sagen, das ist ein Kampf, der kann dazu führen, dass ihr euer gesamtes Leben umstellen müsst. Dass ihr auch eure Identitätsvorstellungen umstellt. Wer seid ihr eigentlich? Wie definiert ihr euch? Wie sind eure sozialen Medien? Wie viele Likes brauchst du am Tag, damit du einigermaßen ruhig schlafen kannst? Wie berühmt möchtest du sein? Wie anerkannt möchtest du sein? Wie groß muss deine Freundesliste sein? Wisst ihr, was unsere jungen Leute für einen Kampf haben damit? Dass in den Schulen so ab 12 oder ab 11 geht so eine Selbstdarstellung los, wo die Leute sich über ihre Medien, ihre sozialen Medien definieren. Und wenn sie etwas verpassen, wenn sie irgendwo nicht genannt werden, wenn sie ihre Likes nicht bekommen, dann sind sie todunglücklich. Sie hängen von anderen ab. Und das unseren Kindern und unseren Enkeln klarzumachen, das ist die Herausforderung unserer Tage. Ihnen zu sagen, das ist nicht deine Identität. Deine Identität ist Jesaja 43, Vers 3. Weil du wertvoll und teuer bist in meinen Augen. Das ist Identität, die jedes soziale Medium sprengt. Weil der Allerhöchste mir zu erkennen gibt, du hast meinen Like. Dann kriegen wir einen göttlichen Like. Und der muss uns reichen und der ist besser wie 300 von irgendwelchen Armleuchtern. Aber wir müssen diese Könige besiegen. Und ich würde mich sehr freuen, dass ihr auch die Zeit hier benutzt in Shoppen, über diese beiden Punkte mal nachzudenken. Bin ich dabei, in meinem Leben mich dermaßen zu produzieren, dass ich mich erhöhen möchte? Oder kann ich damit leben, dass ich klein werde, dass ich nicht genannt werde, dass ich unbedeutend bin, damit Gott bedeutender wird? Und das Zweite ist, benutze ich die Dinge, die Gott mir gibt, an irdischen Segnungen für mich selbst oder baue ich meine Betten ein bisschen zurück? Ich glaube, da haben wir alle Luft nach oben. Ja? Ich will auch hier nicht stehen als der alles besser macht und Das ist ja überhaupt nicht so. Trotzdem muss ich mich mal fragen, ist das jetzt okay, wie ich lebe? Gibt es Bereiche, die ich für Gott gesperrt habe, wo keiner rein darf? Ist es okay, dass in meinem Haus fremde Leute leben? Dass ich vor meinem eigenen Bad anstehen muss? Ist das okay? Es ist okay. Dass andere mit meinem Auto fahren, eine Delle reinfahren. Ist es okay? Es ist okay. Es ist okay, dass mein Auto geklaut wird. Es ist okay. Es kommt sowieso besser. Du bist als Tasche. 5. Mose 1, Vers 4. Nachdem er Sihon geschlagen, den König der Amoriter, der zu Hesbon wohnte, und Og, den König von Basan, der zu Astaroth und zu Edrei wohnte. Diese beiden Könige mussten sie schlagen und dann konnten sie in das Land ziehen. Jetzt möchte ich noch mit euch, kurz bevor hier das Mittagessen steigt, noch auf einige Punkte eingehen, die noch zur Übersicht gehören von dem 5. Buch Mose und die ich auch nicht vergessen möchte. Ein wichtiger Punkt, auf den ihr alle schon gewartet habt, ist der, dass ihr bitte nicht vergesst, dass der Herr Jesus in Matthäus 4 alle Antworten auf die Versuchungen des Teufels aus dem 5. Buch Mose entnimmt. Zweimal 5. Mose 6, einmal 5. Mose 8. Der Herr Jesus zitiert dreimal aus diesem Buch. Manche Bibelausleger denken, dass ein Grund der sein könnte, dieses Buch sollte einmal sehr angegriffen werden. Keines der alttestamentlichen Bücher wurde bezüglich ihrer Echtheit so angegriffen wie Daniel und 5. Mose. Und vielleicht hat der Heilige Geist es so geführt, dass der Herr wirklich aus dem 5. Buch Mose dreimal zitiert, um deutlich zu bezeugen, dass dieses Buch zur Schrift gehört und von ihm wörtlich inspiriert ist. Vielleicht können wir darauf noch eingehen. Ich finde auch sehr schön, obwohl ich von Zahlensymbolik nicht so sehr viel halte, also nee, doch, ein bisschen schon. Aber man darf das eben auch nicht wieder so zum Exzess treiben. Auf jeden Fall ist die Zahl 4 die Zahl der Erde. Das kennen wir an den vier Himmelsrichtungen. Und da, wo man die Zahl 4 trifft in der Bibel, ist oft die Erde gemeint oder auch der Mensch in seiner Begrenztheit. Und das 5. Buch Mose ist jetzt die 4 plus 1. Und woran erinnert das? Das erinnert an die Hand. Ja? Und die 1 ist immer das Bild von Gott in seiner Absolutheit. Und der Daumen ist bei der Hand diesen vier Fingern gegenüber. Und wenn der Daumen Gottes und die vier Finger sind unsere Schwachheit, dann ist es einfach wunderbar, dass wir jetzt im 5. Buch Mose ein Mittel haben und eine Lösung haben, wo Gott in seiner Fülle und in seiner Weisheit unserer Schwachheit begegnet. Das 4. Buch Mose endet mit Versagen und Schwachheit. Und dann kommt Gott und er zeigt uns im 5. Buch Mose, so wird dein Leben nicht enden, sondern ich werde es zum Ende bringen und deine Schwachheit wird meiner Vollkommenheit begegnen. Und dann sehen wir, der Benedikt Peters nennt das 5. Buch Mose das Buch der Erfüllung, dass wirklich Dinge zu Ende kommen, dass Gott genau das zu Ende bringt, was er angefangen hat. Und das zu Ende bringen, und ich sage das noch einmal, ist, dass du als Christ hier auf der Erde verstehst, dass du gerettet bist, dass du Heilsgewissheit hast und dass du himmlische Segnungen bekommen kannst oder bekommen hast, in denen du heute leben kannst. Das ist sein Ziel. Und dann darf am Ende sein Knecht Mose sterben. Und bevor er stirbt, übergibt er seine Arbeit an Josua. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Gottes Werk mit dem Tod von Menschen nie zu Ende ist. Manchmal denken wir, da ist einer gestorben, das ist die Katastrophe. Also wo ich erfahren habe, dass Andreas Steinmeister gestorben ist, da habe ich schon gedacht, das musste jetzt nicht sein. Es ist so ein, für mich war das ein besonderer Mann, wie so ein Fels in der Brandung. Wo ich dann natürlich menschlich gedacht habe, ja, wer soll den denn eigentlich ersetzen? Und Gott sagt, Mose stirbt. Und bevor Mose stirbt, übergibt er sein Werk an Josua. Und es geht weiter. Es geht immer weiter, weil Gottes Wirken nicht von uns abhängig ist. Aber es ist eben auch das Buch der Erfüllung. Und so dass das 5. Buch Mose im Ganzen irgendwo ein Schlusspunkt ist, den Gott setzt. Er sagt, ich werde durch deine Schwachheit und durch dein Versagen, komme ich nicht in Verlegenheit, sondern ich werde mein Werk zu Ende führen. Und das haben wir ganz oft schon, wenn du die Kirchengeschichte mal ein bisschen liest, gesehen, dass Gott so seltsame Leute verwendet, um sein Werk zu Ende zu führen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Hochstimmung, weil ich ein Buch gelesen habe von einem Missionar, der auf die Färöer gegangen ist. Und ich habe diese Inseln jetzt besucht und habe seiner Geschichte nachgespürt. Und wenn man das sich ruhig überlegt, dass ein einzelner Mann auf eine völlig bedeutungslose Inselgruppe geht und sein ganzes Leben da verbringt, und als er stirbt, sind auf diesen Inseln 30 Versammlungen entstanden und 20% aller Leute haben sich bekehrt. Das ist doch ein Hammer, oder? Und dann haben diese Inseln im Laufe der Zeit so viele Missionare ausgesandt. Du kannst irgendwo zur NTM kommen, zu irgendeiner Missionsgesellschaft, irgendeinen von den Färöern findest du immer. Gibt es hier eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, Gummersbach oder so? Nee, ich habe nicht so viel. Ja? Das ist einfach mal nur Gummersbach. Und wenn man das Leben dieses Mannes mal irgendwie nachgeht, dann ist das so spannend, wie Gott alles zusammengeführt hat, dass alles gepasst hat. Er schickt ihm jemanden, der ihm die Bibel übersetzt hat aufs Färöische. Diese Leute, diese 50.000 Leute, haben erst seit 1949 eine eigene Bibel. Dann kommst du in die zweitgrößte Stadt auf den Färöern, ist ein Marktplatz, und mitten auf dem Marktplatz ist ein Riesendenkmal für den Bibelübersetzer. Das ist den Leuten so wichtig, dass sie für ihre Bibelübersetzer ein Denkmal gemacht haben. Und das Denkmal sieht folgendermaßen aus, dass die Bodenplatte des Denkmals eine Granitplatte ist, wo die erste Seite von seiner Bibelübersetzung reingraviert wurde. 1. Mose, mit allen Änderungen durchgestrichen, neu drunter geschrieben. Und jeder, der durch die Stadt läuft, der steht immer vor diesem Mann und dann denken die, vielen Dank, Herr Danielsen, dass du uns die Bibel gegeben hast auf Färöisch. So ein schönes Werk. Und Gott benutzt einen einfachen Mann, der, das war kein brillanter Prediger, das muss einer gewesen sein, der einfach diese Menschen unglaublich geliebt hat und der denen über ihre Inseln hinterher gekrochen ist, der in den Schafshäusern geschlafen hat, dem das alles völlig egal war. Hauptsache, er konnte in ihren Stuben sitzen und konnte ihnen vom Herrn erzählen. So ganz einfach. Wir denken ja manchmal, manche Leute, die sind so schlicht, die sind so einfach, die haben so diese tiefen Wahrheiten nicht verstanden. Wie will Gott die benutzen, ja? Und ich hoffe nicht, dass das heute tiefe Wahrheiten sind. Es ist unser Leben. Aber Gott hat diesen Mann benutzt. Und er kommt zum Ende. Und dann hat er 6 Kinder gehabt und 5 Kinder, die haben gesagt, nee, also das ist uns hier zu einsam auf den Färöern, das ist wirklich einsam. Die sind wieder zurück nach Dänemark und nach Schottland. Und sein jüngster Sohn bleibt da und er macht die Arbeit weiter. Und als wir am letzten Tag da mit einigen Brüdern zusammen waren, dann geht plötzlich die Tür auf und ein Bruder, der hatte so eine Freude, mir eine Freude zu machen, sagte, Klaus, jetzt zeige ich dir was Besonderes. Und dann macht er die Tür auf, kommt eine Frau rein, nur ich denke, was ist da jetzt dran besonders, sagt er. Das ist die Urenkelin von Sloan. Mensch, live und in Farbe. Das war wirklich bewegend für mich. Ja? Die Frau war zum Glück ganz normal und dann konnte man sich mit ihr unterhalten. Und sie hat von ihrem Großvater ganz begeistert erzählt, der eben der jüngste Sohn von dem William Gibson Sloan war. Also ihr müsst noch bis nächstes Jahr früher warten und dann dürft ihr das Buch lesen zu ihm. 4+1. Unsere Schwachheit begegnet Gottes Souveränität und Gottes Weisheit. Und dann bringt er die Dinge zur Erfüllung. Das ist das, was das 5. Buch Mose uns wirklich lehrt. Noch eine andere Sache, die ich euch sagen möchte, ist, die Botschaft von 5. Mose 12 bis 26 ist eigentlich Gehorsam. Wir werden wahrscheinlich mal eine Stunde über Gehorsam reden. Aber das Interessante ist, dass ich dann mal das Buch durchsucht habe und man findet das Wort nicht. Das finde ich so interessant. Es kommt im 5. Buch Mose nicht Gehorsam vor. Und trotzdem kommt bestimmt 500 Mal vor, bitte beachte die Satzungen. Pass auf die Satzungen auf. Und das ist ein Weckruf für uns in unserer Zeit, in der Christenheit, in der wir leben, dass wir dringend zum Wort Gottes zurückkehren. Dringend. Es war für mich eine ganz, ganz traurige Erfahrung auf den Färöern. Am letzten Tag wurde ich eingeladen, da in ihre große Kapelle, eben Ese heißt die, 800 Plätze. Und ich sollte eine Predigt halten. Und da fragst du dich schon, was willst du denn hier predigen jetzt? Ja? Worüber? Und ich habe mich entschlossen, über zwei Könige zu predigen. Der eine zerreißt seine Kleider, der andere zerschneidet die Bibel. Und ich habe sie gewarnt, ihre Bibel zu zerschneiden, weil ich denke, dass dann dieses schöne Werk kaputt geht. Und hinterher wollte ich an die Garderobe, wollte wieder in mein Zimmer gehen. Da kommen zwei Brüder hinterher und sagen, Klaus, wir müssen mit dir reden, damit du es nicht von anderen erfährst. Und dann sagen sie mir, wir haben vor 4 Wochen gerade die Bibel zerschnitten. Wir haben beschlossen in allen Gemeinden, dass die Schwestern predigen und wir möchten gerne, dass diese Bibelstellen nicht mehr gelten bei uns. Das wollten wir dir fairerweise sagen. Und habe ich erst gedacht, ich müsste mich entschuldigen, was ich gepredigt habe, und dann dachte ich, Mensch, es war ja nicht falsch. Aber es tat mir so leid, ja. Und jetzt bete ich für die Gemeinden, dass sie da nochmal drüber nachdenken und sich fragen, warum haben wir das gemacht? Oder vielleicht fragen sie sich auch, wenn dann so ein schräger Deutscher kommt, dann predigt bei ihnen, warum predigt er gerade darüber? Warum hat Gott das so geführt? Ich habe es ja nicht gewusst vorher. Und heute merken wir, dass wir alle mit dem Messer da sitzen. Wir sitzen alle mit dem Messer da. Und wir schneiden raus, was uns nicht passt. Und wir haben nur eine Möglichkeit, dass wir Gottes Verheißungen wirklich für uns in Anspruch nehmen können. Und das ist, dass wir zum Wort Gottes zurückkehren und dass wir seine Gebote und seine Satzungen halten. Auch wenn es unbequem ist, wenn wir Leute verlieren, wenn sie weggehen werden. Den Herrn haben auch viele verlassen. Aber euch fragt er vielleicht heute, wollt ihr auch weggehen? Oder wollt ihr bei mir bleiben? Also ich weiß, dass es so viele Christen gibt, die eine so große Freude an Gottes Wort haben, die es wirklich nicht zerschneiden wollen. Aber der Trend und die Tendenz ist immer da, immer da. Wir müssen immer aufpassen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und es wagt heute kaum noch einer zu sagen, dass er an die Verbalinspiration der Schrift glaubt. Also Verbalinspiration der Schrift meint, dass Gott wirklich jedes Wort durch seinen Geist eingegeben hat. Aber es gibt einfach 2 Stellen, und die möchte ich zum Schluss mit euch lesen, damit ihr die auch nie wieder vergesst, die das deutlich bezeugen. Und ich denke immer, wenn mir das einer wegnehmen will, dann werde ich auch sehr unglücklich. Ich bin überhaupt nicht froh, wenn man was rausschneidet aus der Bibel. Und die erste Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich übersetzt eingehaucht, und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Und da sieht man mal, dass göttliche Offenbarung auch unsere Verantwortung trifft. Wir brauchen die Schrift, damit wir geschickt sind, gut zu leben. Und der 2. Vers steht im Petrusbrief. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind einfach 2 Stellen, die kann man sich merken, dass man sie nicht vergisst. 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 21. Es ist die Schrift. Und wenn ihr 5. Mose gelesen habt und ihr habt nichts verstanden von 5. Mose, dann müsst ihr zumindest gemerkt haben, dass Gott fortwährend sagt, bleib bei der Schrift. Und jetzt mache ich wirklich gleich Schluss. Oder habe ich noch 2 Minuten? Ja. Ach so, ich dachte, ich muss um 12 Schluss machen. Nee. Aber trotzdem ist ja Gnadenzeit. Also wir machen 5. Mose 4, das möchte ich gerne noch lesen mit euch, weil das einfach auch diese Balance wieder sehr schön zeigt. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon tun oder davon wegtun, damit ihr beobachtet die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Das ist so ein weiser Vers. Und das ist wieder diese Frage der Balance. Wir denken ja immer, die erste Gefahr ist, dass wir etwas wegnehmen. Gott sagt, die erste Gefahr ist, dass wir etwas hinzutun. Und damit sind wir in dem Kreissaal aller Sekten. Die werden dadurch geboren, dass man zur Schrift etwas hinzutut. Klassisches Beispiel, die Mormonen, Zeugen Jehovas, wer auch immer. Sie haben alle Bibel und. Und die Reaktion auf die Aktion ist, dass man etwas von der Schrift wegnimmt. Und in beiden Gefahren stehen wir immer, dass wir die Bibel nehmen und legen unsere Regeln darüber, die Pharisäer, oder wir haben irgendwelche Ableitungen, die wir aus der Bibel hervorbringen und machen sie zu einem Dogma und lehren es ex cathedra. Oder wir nehmen Dinge von der Schrift weg und schneiden sie raus. Und Gott ist so weise, dass er hier einen Vers aufschreibt, 5. Mose 4, Vers 2. Und er sagt, du sollst nichts hinzutun und du sollst nichts davon wegtun. Diese Balance, und dafür kann man ja auch mal beten, dass man das nicht tut. Vielleicht machen wir es manchmal unbewusst. Vielleicht hat man auch in der Kirchengeschichte, oder ich bin ganz sicher, dass viele Dinge, die man dazu gewonnen hat, die hat man gemacht, um irgendwie die Truppe zusammenzuhalten. Ja, man hat eben damals diesen Bischof von Rom eine besondere Autorität gegeben, weil man irgendwie den Eindruck hatte, die Sache löst sich sonst auf. Und das ist bis heute unser großes Problem, dass wir denken, wir müssen menschliche Mittel finden, um die Gemeinden zusammenzuhalten. Wir müssen Verbände schaffen. Die schaffen uns Identität. Bündnisse schaffen. Wir müssen einen Namen haben, unter dem wir auftreten. Oder vielleicht sogar, wir müssen eine Körperschaft öffentlichen Rechts werden. Und das ist natürlich ein Widersinn in sich selbst, weil der Bileam in 4. Mose 23 sagt, das Volk Gottes lebt abgesondert von den Nationen und wird unter die Nationen nicht gerechnet. Wie kann das Volk Gottes eine Körperschaft öffentlichen Rechts sein? Wir gehören doch überhaupt nicht dazu, liebe Freunde. Das geht überhaupt nicht. Dann leben wir an unserer Identität vollständig vorbei. Wir dürfen nichts dazu tun. Und wir dürfen auch nichts wegtun. Und ich habe so viele Diskussionen gehabt in den letzten Jahren, wo ich immer wieder agitieren musste, es genügt, wenn wir Christus haben. Und wir haben jetzt mit vielen Russlanddeutschen gesprochen, die mit ihren Gemeinden aus irgendwelchen Verbänden ausgetreten sind und sie haben sofort das Gefühl, die verantwortlichen Brüder, das ist ganz gefährlich, wir hängen ja komplett in der Luft. Uns fehlt ja die Zentrale, wo wir anrufen und wo wir fragen können, was wir machen sollen. Und denen dann zu sagen, ihr könnt den Herrn anrufen. Naja, sagt er, aber ist doch was ganz anderes. Ja, ich sage, das ist was ganz anderes, aber es funktioniert ja trotzdem. Und es ist sogar der beste Weg. Nur wir machen es nicht, weil wir es viel einfacher finden, eine Zentrale zu haben. Irgendwas, was uns beherrscht, regiert, was uns vielleicht auch noch ein bisschen Geld gibt, was wir brauchen, anstatt zu dem Herrn zu gehen. Ich meine damit nicht, dass wir nicht herzlich verbunden sein dürfen als Gemeinden. Das schätze ich über alles. Geistliche, organische Verbundenheit ist wirklich gesegnet und wunderbar. Deswegen fühle ich mich auch hier so wohl, wirklich. Aber es kann nicht sein, dass irgendjemand der Papst über uns ist. Dann haben wir etwas zu dem Wort Gottes hinzugetan. Und wir haben auch den Herrn verunehrt. Er will uns doch leiten und führen. Er kann es doch viel besser als irgendein Bundesvorsitzender. Und wir sollen nichts wegtun. Diese Balance wünsche ich uns. Und dann freue ich mich auf morgen Vormittag. Ach so, ich habe noch ein Leckerli für euch mit. Es gibt einen Bibelausleger, den ich hier kennengelernt habe, glaube ich, den ich sehr schätze, den Benedikt. Und der hat ein Buch geschrieben über das Alte Testament. Und er hat ja wirklich die Fähigkeit, Dinge absolut zu minimieren. Also ich kenne kaum jemanden, der sich so klar und einfach und so kurz ausdrücken kann. Und wir werden jetzt ein Buch von ihm rausbringen über das Alte Testament, wo er einen Überblick geschrieben hat über jedes Bibelbuch. Und das Kapitel über das 5. Buch Mose habe ich für euch schon einen Vorabdruck gemacht. Und den lege ich hier aus, den könnt ihr euch mitnehmen. Klar.